Erste Mose 2, Vers 4. Wir haben uns jetzt die ersten 7 Tage dieser Welt angesehen. Und jetzt kommen mal so eine detaillierte Sache mit rein, so ein, was genau geschah, als Gott dem Menschen gemacht hat, ne, so ein, und so weiter. Was ich ziemlich krass finde, weil hier, das kann, woher soll Mose das wissen, als er es aufschrieb? Weil da war noch kein Mensch dabei, ne? So, und das ist eine Sache, die vielleicht, die muss Gott dann Adam und Eva erklärt haben, ne? So, wenn er sie besucht hat im Eden. So, und von daher, lass uns mal lesen. 1. Mose 2, 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen, aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es wirkt jetzt, wenn wir hier durchgehen, so ein bisschen durcheinander, weil Gott den Menschen jetzt hier schon macht und danach aber erst die Bäume und die Tiere und so weiter, ne? Widerspricht irgendwie den ersten 6 Tagen, ne, weil da hat Gott alles nach und nach gemacht und zum Schluss den Menschen am 6. Tag erst. Da gibt es natürlich viele Auslegungen zu oder Ansichten. Ich weiß noch, da war ich junger Christ und da waren auch Theologiestudenten bei uns in der Gemeinde, und da kam so ein junger Theologiestudent zu mir und wollte mir beweisen, dass die Bibel nicht in allem Recht hat und sich widerspricht, und kam mit der Stelle hier, ne? So, war nach dem Gottesdienst, ich habe wie immer Getränke ausgegeben und so, und fängt halt an und sagt so, na, dann erklär mir mal das. Ne, hier hat Gott auf einmal den Menschen vor allem anderen gemacht und der Mensch guckt zu. Ne, das widerspricht sich absolut. Und damals war ich halt noch der Meinung, ich muss auf alles eine Antwort finden. Und dann habe ich halt gemacht, wie ich es immer gepflegt habe, weil ich war total durcheinander und hatte keine Antwort. Und habe gesagt, warte mal, und bin aufs Klo verschwunden, habe mich da versteckt. Kaum im Klo gewesen, zugemacht so und auf die Knie und habe gesagt, Gott, ich verstehe es nicht, gib mir irgendeine Antwort so oder irgendwas, was ich sagen soll, weil das stimmt, das widerspricht sich irgendwie. Ja. Und weiß auch nicht, da hat es Klick gemacht bei mir, und dann habe ich gesehen, okay, Gott macht hier den Garten Eden in Eden. Ne? Und so bin ich zurück zu dem Studenten und habe gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist oder die Wahrheit ist, aber es ist eine Möglichkeit, die Sinn macht, so dass Eden halt schon komplett da war, die Welt. Und es war ja ein Kontinent damals. Ne? Erst nach Babel wurde das zerteilt. Wenn du heute auf die Weltkarte guckst, ist es wie ein Puzzle, das man zusammensetzen kann. Das haben die Wissenschaftler schon rausgefunden. Aber Gott macht jetzt hier einen Vers, hätte ich erstmal lesen sollen, aber ich bin wohl zu schnell, in Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und so weiter und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Ne? Und für mich hat das irgendwie Sinn gemacht, so, es wäre eine Möglichkeit, dass halt Eden, die Erde, also der bewohnbare Fleck, schon funktioniert hat und fertig war, aber der Garten Eden noch wüst war, und Gott hat dem Menschen, hat halt einen Garten gestaltet, ne? Einen Garten, fängt man an, vom Grund auf aufzubauen, ne? Und der Mensch durfte dabei zugucken, ne? Als Beweis dafür, Mensch, vergiss nicht, ich habe das hier alles gemacht. Ob das nun so ist, oder ob es hier einfach nur ein bisschen durcheinander ist und man sich an den 6-Tage-Plan halten sollte, hatte ich damals auch gesagt, so ein, weiß ich nicht. Aber es ist eine Möglichkeit für mich, die Sinn macht, selbst wenn es nicht die Wahrheit ist oder so, wie es wirklich war. Und wenn ich schon in den 5 Minuten eine Möglichkeit finde, was für mich Sinn macht, dass sich die Bibel nicht widerspricht, dann ist es eine Sache, wo ich zurücktrete und sage, okay, da bin ich einfach, habe ich keine Einsicht von Gott bekommen, ich habe keine Ahnung, aber Gott hat seine Möglichkeiten. Ja. Nur weil ich Dinge nicht verstehe, heißt nicht, dass es nicht eine Wahrheit gibt. Ja. Von daher werde ich hier nicht rumphilosophieren oder so. Es gibt auch richtig abgeschobene und krasse Ansichten oder Ideen, so, aber da will ich überhaupt nicht reingehen. Ja. Aber lass uns weiterlesen erstmal. Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott ist da und das finde ich halt so bemerkenswert. Ich meine, die Erde an sich ist ja schon wunderschön. Ne? Und trotzdem kommt Gott und baut nochmal einen extra Ort. So wie bei der neuen Himmel und neue Erde es Völker gibt, aber dann gibt es dieses neue Jerusalem. Ne? So der Garten, wo Gott selber ist und wohnt. Ne? Und der Mensch ihm begegnen kann. Sind, dass Gott sich nochmal extra Mühe macht, es noch schöner zu machen, damit der Mensch sich halt wohlfühlt. Ne? Und dass er diesen Baum des Lebens, der wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass Adam und Eva nicht sterben und auch nicht krank werden oder gesund werden, falls krank oder Verletzungen da sind. Und diesen Baum des Lebens findest du auch in der Offenbarung 22 wieder, in Vers 1. Bei dieser neuen Himmel und neue Erde, dieses ewige Reich. Und er zeigte mir einen reinen Strom. Nee, warte, das war der Strom. Offenbarung 2, Vers 2. In der Mitte, zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, da war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also dieser Baum ist nicht weg, sondern der bleibt. Was mir auch zeigt, wenn wir von Ewigkeit zu Ewigkeit im neuen Himmel und neue Erde, beim neuen Jerusalem, wo Jesus thront und wohnt, wo es zumindest in dem Bereich die Sonne wir nicht nötig haben, weil Jesus das Licht selber ist, ne? Wenn wir da einen Baum des Lebens brauchen, mit Blätter der Heilung für die Völker, so, dann ist es gar nicht so abwegig zu denken, okay, warum brauche ich halt diese Blätter, wenn es keine Krankheit gibt, ne? Oder keine Wunden. Aber das nur so nebenbei, aber dieser Baum ist mehr als einfach nur die Frucht des Lebens, ne? Er dient dazu, die Menschen zu erhalten. Und von denen durfte der Mensch essen. Aber dann dieser zweite Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da muss ich auch wieder ein bisschen drüber nachdenken. Bei dieser Baum finden wir im neuen Jerusalem nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Weil wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass wir böse sind. Dass wir fähig sind zum Guten, aber auch zum Bösen. Dieser Baum ist für mich das größte Geschenk, das Gott uns Menschen eigentlich gemacht hat. Außer dann die Gnade, die Erlösung. Weil das der Unterschied ist zum Tierreich, wo Gott ein Ding hinsetzt, wo er sagt, Mensch, du hast den freien Willen. Du bist nicht meine Marionette, du bist kein Roboter, den ich programmiere, du bist kein Zufall oder irgendwas, sondern ich möchte, dass du mir ähnlich bist, und dich entscheiden darfst. Für die Liebe oder gegen die Liebe. Für mich oder gegen mich. So, für das Recht oder die Ungerechtigkeit. Und ich denke, dieser Baum, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so, dass man die Frucht gegessen hat und auf einmal, bing, hat man eine krasse Erkenntnis. Sondern ich denke, dieser Baum war mehr, es ging gar nicht so um die Früchte des Baumes, sondern es war mehr, Dieser Baum selber war diese Prüfung. Eine Prüfung zum Gehorsam. Bin ich gehorsam oder nicht? So ein, was einem dann zur Erkenntnis gebracht hat, so ein, ich bin fähig zum Bösen und zum Ungehorsam. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach, Lachharz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gion, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Die Flüsse wurden nach der Sintflut, haben die gleichen Namen behalten, aber natürlich hat sich alles total verändert durch die Sintflut. Ja, man kann nicht mehr herausfinden, wo der ursprüngliche Lauf war, so und wie weit er ging und wo der Anfang war. Aber ich finde es auch interessant, dass auch dieser Strom, von dem alles ausgeht, genauso in Offenbarung 22 zu finden ist, diese neue Himmel und Erde, und das ist Offenbarung 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Also Jerusalem wird sich auftun und Wasser wird unterirdisch wieder rausquellen und das Land fruchtbar machen. Das ist im tausendjährigen Reich. Aber dieser Strom des Lebens mit dem lebendigen Wasser wird auch im neuen Jerusalem auf neue Himmel und neue Erde sein. Ne? Und wenn du das anguckst, macht das total Sinn mit dem, was das Neue Testament sagt, hatten wir letzte Woche im Kolosser, glaube ich, war das, dass alles nur diese Schöpfung hier, alles ein Bild ist für das, was noch kommen soll, auf Christus hingedeutet. Ja. Weißt du, so befinden wir uns hier an einem Punkt, wo wir zugucken können, so wie Gott alles macht und alles schafft und alles gibt und alles zeigt, so, aber trotzdem selber weiß, so, das ist alles nur eine Vorbereitung auf was Zukünftiges, was noch nicht erschaffen ist. Ja. Das und so gucke ich mir auch mein Leben an und bin froh und werde ruhig zu wissen, dass selbst hier für mich das alles nur ein Schatten ist für das, was kommt. Es ist nicht so, dass ich jetzt für das zukünftige Reich baue. Ich sammle mir vielleicht Schätze, aber die Schätze, glaube ich, sind nicht Edelsteine und so, mit denen ich später einkaufen werde so und im Luxus schwelge, sondern es sind geistliche Schätze, die ich mir sammle. Ein Beweis dafür, dass Christus gut ist, dass der Schöpfer gerecht ist und das in seiner Ordnung zu leben, das heißt wirklich gut zu sein, so ein Gutes hervorbringt. Aber all das, was ich jetzt bin, wird vergehen und verbrennen. Deswegen ist es auch Irrsinn anzunehmen und dafür zu leben, dass man hier die höchste Stufe der Heiligkeit erreicht und Christusähnlichkeit, weil das wird nicht passieren. Ja. Weil hier steht immer noch dieser Baum der Erkenntnis, was jetzt aber durch den Heiligen Geist ist, so und wo ich erkenne und immer wieder erkennen werde, bis ich alt und verschrumpelt bin und sterbe, so oder Gott mich nimmt, ich bin fähig weiter zum Bösen. Ich bin fähig zum Ungehorsam. Und da bedarf es manchmal gar nicht viel. Ne. Aber das Zukünftige hin, so, für das ich erschaffen bin und berufen und auserwählt, so, und da wird es anders sein, denn es wird keine Versuchung von außen geben. Ne. So, aber ich denke, wir werden trotzdem mit der Erkenntnis von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben und wissen, wenn aber wieder ein Versucher kommen würde, und das beweist das tausendjährige Reich, dann bin ich wieder fähig zum Bösen. Und ich glaube, das wird der Mensch immer sein. Ja. Dieser Strom hier ist auch natürlich ein geistliches Bild, dieses Wasser des Lebens, das Jesus offenbart hat. Das ist der Heilige Geist ist. Der schon über dem Wasser schwebte, bevor überhaupt irgendwas gemacht wurde und getrennt wurde, bevor es überhaupt Leben gab auf dieser Kugel hier. So ein, das, wo diese neue Schöpfung erschaffen wurde, wo jetzt der Erste ist und er sagt, in dir ist, weil ich da drinnen wohne, so ein, hab ich deinen Felsen, dein hartes Herz aufgebrochen und hab einen Strom rausfließen lassen, einen überströmenden Fluss voller lebendigen Wasser. Und das ist was du jetzt schon erfahren darfst, so ein, dieses neue Jerusalem, das jetzt schon in uns ruht im Geist, so ein, wonach der Mensch Gottes sich ausstrecken muss, so ein, was die Menschen um uns drumherum nötig haben, nicht nur wir, so ein, ich bitte nicht um Heiligen Geist, um mehr Heiligen Geist, damit ich besser funktioniere, weil das, was soll's, morgen funktioniere ich weniger, so ein, ich bitte um die Gaben des Heiligen Geistes und sein Wirken und sein Reden durch mich, so ein, damit andere gerettet werden, damit andere gesegnet sind, damit andere ermutigt sind und erbaut, geradeaus weiterzulaufen, und zwar mit Kraft, mit Frieden, mit dem Blick auf Christus. Was ist dieser Strom des ewigen Lebens, dieses Wasser, das wirklich satt macht, das hast du schon. Und darum müssen wir nicht bitten. Ne? Aber wir müssen schöpfen und wir müssen austeilen. So. Wir sind jetzt die, die zu dem Brunnen gehen, zu den Menschen, zu ihren Herzen sprechen, wie Jesus das bei der Samariterin gemacht hat. So, wir sind die, die sagen müssen, hey, trink. So, wir sind die, die das Brot des Lebens haben, den Samen vom Heiligen Geist und sagen, hier ist. Wir sind die, die brechen und danken und auch wenn wenig da ist, die austeilen, im Vertrauen drauf, dass es reicht. Und Gott's vermehrt, wenn es zu wenig ist. So ein, was dieser Garten Eden, den hat Jesus schon wieder neu gebracht, und zwar in uns. Ja. Und Gott der Herr, der nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und damit er ihn bewahre. Nun, das ist auch wichtig, habe ich letztes Mal schon angesprochen, hat mich Dorit ein bisschen ermahnt, weil ich zu wenig gesagt habe oder nur eine Seite erzählt habe, aber weil das kommt dann noch mit dem Fluch, der kommt wegen der Trennung zwischen Mensch und Gott. So ein, aber Arbeit selber ist nicht der Fluch, weil Arbeit gab es schon immer. Ne? Es gab zwei Jobs für Adam und Eva. Der erste haben wir gerade gesehen, in Vers 15 am Ende. Er soll den Garten bebauen und bewahren. Also ein Gärtner. So rumeiern, irgendwas abschneiden, rumbutteln, neu einpflanzen und Rasen mähen, was auch immer nötig war. Ne? So ein, dafür sorgen, dass der Garten erhalten bleibt und ein Garten bleibt und nicht ein Urwald wird. Ne? So ein, und der zweite Job, den sehen wir in Vers 19 am Ende. Gott brachte die Tiere und so weiter zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen einen Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Ne? So ein, also Wissenschaftler. Wie nennt man die Wissenschaftler, die so im Grünen rumeiern und irgendwelche Pflanzen und Insekten suchen und Tiere? Zoologen, gut. Ne? Und das ist ein komplizierter Job und ich finde es so lustig, dass Gott sagt, so ein, er brachte die Tiere zu Adam und Eva, so ein, weil es ihn interessiert hat, wie sie die Tiere nennen. Ne? So ein, Gott hatte wahrscheinlich seinen Namen im Kopf. So ein, vielleicht braucht er auch keinen Namen, ist mir egal jetzt. So ein, aber der Mensch sollte sich Gedanken machen über die Schöpfung Gottes. Ne? Und so war der zweite Job nicht nur die physische Pflege. Und das physische Anbeten von dem, was Gott so gemacht hat, und erkennen, was so gut und wohlschmeckend und gut riechend ist, so ein, sondern auch das Geistige, die geistige Arbeit. Ne? Und als Wissenschaftler oder wenn du was benennen willst, musst du dir Zeit nehmen, du musst da sitzen, du musst beobachten. Jedes Tier ist anders als das andere. Jedes Insekt, jeder Vogel und jede Pflanze. Ne? Und so schickt Gott ein Tier nach dem anderen und Adam und Eva sitzen da und betrachten das erstmal von unten, von oben, von links und rechts, wie sich's bewegt, was es macht, wie die Eigenschaften sind, der Charakter und was auch immer. So ein, ne, und wenn du schon mal irgendwie, wenn du mal schwanger warst oder deine Frau, und es darum geht, so jetzt einen Namen zu finden, ne? So für das Kind. Das ist schon eine echte Herausforderung, wo du zu zweit dann oft da sitzt und erstmal anfängst zu diskutieren, weil der eine mag das, der andere das. Ne? Aber am Ende, bei uns war ein Kind, wo man nicht einig wurden. Und erst dann, als die Hebamme vor uns stand, gesagt hat, okay, was soll ich jetzt reinschreiben für einen Namen? Erst dann kam ganz spontan, wie es dann heißt. So, ne? Und da war dann Einheit da, so ein, ne? Ist eine Sache, die Aufmerksamkeit und Zeit erfordert, aber auch Herz. Ne? Weil man will keinen blöden Namen geben, weil dieser Name bleibt dann. Ne? So, und der muss passen. So, weißt du, Gott kommt und sagt so, genießt meine Schöpfung. So, betrachtet meine Schöpfung. Betrachtet meine Liebe, denn das ist ein Zeichen dafür, wie sehr ich euch wertschätze und wie wichtig ihr mir seid. Ne, der hätte auch eine Art von Blume dahin packen können und sagen können, es gibt jetzt blau und mehr gibt's nicht. So ein, die riecht halt so und einen anderen Geruch schenke ich euch nicht. So ein, die schmeckt so und da wird's auch nicht mehr Geschmäcker geben. Ich gebe euch nicht noch bitter und sauer und was auch immer. Ich schenke euch nur süß. Ne? So, aber Gott bringt eine Vielfalt, die so vielfältig ist, auch in der Mischung dann zusammen, dass der Mensch da sitzt und sein Leben lang zu tun hat, überhaupt zu erfahren, wie tief alles geht und wie schön und großartig das alles ist. Ja. Also die Arbeit ist nicht der Fluch, aber da kommen wir dann später noch zu. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das war freiwillig, so im Garten Eden zu bleiben. Und ich finde es schön, ne, wenn Gott irgendwie einen Garten baut, dann genauso wie wir Menschen. Ich werde, wenn ich mir Obstbäume reinpflanze, dann nur Obstbäume auf Pflanzen, die mich auch satt machen, die ich essen kann. Okay, mittlerweile gibt es doch Blumen und alles, die giftig sind. So, aber Gott kommt halt und sagt, egal von welchem Baum du ja isst, es tut dir gut. Das heißt aber nicht, dass im Eden, also nicht im Garten Eden, sondern in Eden, auf dem Rest, außerhalb des Garten Edens, keine Giftpflanzen gab und keine Dornen und Disteln. Ich denke, die waren auch schon da. Und Adam und Eva wurden rausgeschmissen aus Garten Eden oder mussten ihn verlassen, und hatten dann das erste Mal im Garten zu tun. In ihrem persönlichen Garten, so wo Dornen und Disteln da waren. Ne? Gott hat ihnen was gegeben, was sie vorher nicht kannten. Gefahren und Schmerzen. Ne? So ein. Allerdings ist es wahrscheinlich auch wieder Ansichtssache und ich will da gar nicht so drauf pochen, weil im Endeffekt geht es nicht darum bei der Geschichte. Ne? So ein, im Garten Eden jedenfalls war alles sicher. Und für den Menschen hin eingepflanzt und gewachsen. Ich musste halt drüber nachdenken, ne? Denn Gott sprach zur Erde, bringe Samen hervor. Und Tiere. Und Gewürm. Und Pflanzen. Gott sprach zum Meer, bringe Fisch hervor. Und so weiter. Und das Meer steht dann dort, oder die Erde, das Land, brachte Samen und Vieh hervor, das Meer brachte Fisch und so weiter hervor. Aber zum Menschen, da sprach er zu sich selbst und hat gesagt, lass uns Menschen machen, uns ähnlich, nach unserem Bild. So, ne? Und wenn du jetzt guckst, dieser Tod, wir wissen ja jetzt, es ist ein geistlicher Tod, weil die durften physisch weiterleben, Adam und Eva, aber das, was eigentlich Leben bedeutet, haben sie verlassen. Durch ihren Ungehorsam, durch ihre Entscheidung, von gegen Gottes Willen zu leben und ungehorsam zu sein. So, ne, und Der Fisch ohne Meer ist tot. Kann nicht überleben. Das Meer ohne Fisch schon. Die Erde ohne Baum kann leben. Der Baum ohne Erde kann nicht leben. Und genauso ist es, Gott ohne Mensch kann existieren und hat existiert. Aber der Mensch ohne Gott ist nicht fähig zu existieren. So wie es gesagt hat, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr mir bleibt, werdet ihr Frucht geben, haben, weil ich euch das Leben gebe, das ihr braucht. Ihr seid ein Teil von mir, aber ich bin das, was euch Leben gibt. Ich bin dieser Weinstock, das, wo ihr rauswachst. Aber ohne mich, ohne Weinstock, könnt ihr nicht überleben. Das sind Sachen, die Adam und Eva nicht verstehen konnten damals. Und die sie erst später verstanden haben, dass dieser Tod viel mehr ist, einfach nur körperlich zu sterben. Sondern dass der Mensch auf einmal allein war und verlassen. Ja. Gott, der uns gemacht hat, damit wir in ihm sind und in ihm leben, der diesen Oden geschenkt hat, ihn zu verlassen, hat bedeutet, nicht mehr in dem zu sein, wofür man da ist. Du musst gewisslich sterben. Da können wir so dankbar sein, denn wir sind die neue Schöpfung. Das, was wir hier sehen mit Adam und Eva, das wird noch mal detailliert jetzt gleich, wo Eva aus Adam heraus erschaffen wird, das ist bei uns passiert, und zwar im Geistlichen. Jesus, Hebräerbrief, der zweite Adam, und wir, die aus seinem Fleisch herausgeboren sind. Wo ich sagen kann, ich danke dir, Jesus, dass du mir wieder Leben geschenkt hast. Und das ist kein Leben, nach dem ich jetzt kämpfen und arbeiten muss, sondern es ist ein Leben, das ich habe, solange ich in meinem Jesus bleibe. Er macht die Arbeit und er schenkt das Leben, er schenkt die Kraft und er ist der Vater, der durch den Weinberg geht und uns beschneidet und alles Überflüssige wegmachen möchte. Damit die Frucht gut ist. Und gesund und wohlschmeckend. Und nützlich. Er ist der kommt und das Unkraut wegmacht nebenbei. Er ist der unsere Herzen durchforscht, wie in einem Garten Gärtner, und auf den guten Boden sehen möchte. Wir sind die Unkraut und Steine drin lassen wollen. Und die sind drinne. Das ist nichts, was ich mir dazu hole. Das ist schon da. Dieser harte Weg, dieser gottlose Weg, wo Satan alles sofort wegreißt und nichts wachsen kann, der ist schon in mir. Durch diesen Fluch. Die Steine, die sind in diesem Boden drinne, wo was wachsen soll. Diese Lust nach mehr, dieses Vergnügen liebend, dieses mich ablenkend unterhalten wollen, dieses gierige nach ich bin nicht genug und ich hab nicht genug, dieses Unkraut, das wächst und alle Nährstoffe wegreißt, das ist alles schon da. Aber du kommst zu Christus und er gibt dir ein neues Leben. Und er ist der anfängt, dieses Feld zu bearbeiten, dieses Herz weich zu machen, lebendig zu machen, fleischern zu machen. Er ist der kommt und nach die Steine rausholt. Er ist der nach und nach kommt und die Augen öffnet und dieses Unkraut zeigt und sagt, das ist nicht gut, was da wächst, das muss weg, damit das Gute alles bekommt, was es braucht und stärker wird. Gott ist immer noch der gute Gärtner, der kommt und seinen Garten bebaut und uns reinsetzt wie ein Baum an Wasserbächen. Und das ist eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Das darf uns Satan niemals rauben, diesen Glauben und diese Hoffnung und diese Freude da drinne, dass Gott schon mitten in diesem Garten wieder ist und bebaut. Und dass auch wenn ich fähig bin zum Bösen, er aber das Gute wirken lässt. Er das Gute bringt. Die Zeit der Selbstverdammnis ist vorbei, denn wir haben Erlösung bekommen. Und es wird kein anderes Opfer mehr nötig sein. Und wie sehr freue ich mich auf dieses physische neue Garten Eden. Und auch auf das physische neue Eden. Wo Christus mitten unter uns wohnst, so wo es keinen Schatten der Dinge mehr gibt und kein Bild und keine Vorausschau für irgendwas, sondern wo Beständigkeit ist, wo wieder Frieden ist und Einheit, wo Gott die Sachen pflanzt, die uns gut tun, so ein, wo du nicht erst riechen und schmecken und Angst haben musst, könnte diese Beere giftig sein. Wo der Löwe wieder Gras frisst. So ein, ne? Das ist eine Sache, worauf ich mich freue und worauf wir uns alle freuen sollten, was einfach feststeht. So ein, und was gut ist. So ein, und wenn ich mir das angucke hier mit Corona und so, da sind so viele und auch ich gehöre oft dazu, so die so depressiv werden können, so und so traurig und wütend und zornig über diese Verdorbenheit, über dieses verfluchte Land und dieses verfluchte Herz, so die immer mehr sehen, dass dieser Tag naht, wo Christus kommt und ein Ende macht, um was Neues zu schaffen. So ein, aber wo es so schmerzt irgendwie und einen so runterzieht, diesen Verfall zugucken zu müssen, der Schöpfung und der Gesellschaft und all dem, so was Gott geschaffen hat, ne? Und das darf nicht sein, weil meine Zuversicht ist da oben, bei was jetzt nicht hier zu finden ist, sondern was kommen wird. So ein, auf Hoffnung hin baue ich und Hoffnung sehe ich nicht, Hoffnung ist da, aber unsichtbar. Es ist eine Sache, die kommt und da bin ich fest überzeugt. Und hier muss ich dem Verfall zugucken, aber darf mich dabei nicht verängstigen, sauer werden oder depressiv. So ein, denn dieser Verfall ist einfach nur ein Lauf der Dinge. Diese Erde hier mit all der Schöpfung ist wie ein Körper, der älter wird. Und die Zeit ist festgesetzt, ab wann das Ende kommt, damit das Neue entsteht. So ein, von daher sollte es uns umso mehr freuen, diesen Zerfall zu sehen und zu sagen, okay, die Zeit ist nah. So, und ich freue mich auf dieses Neue, was Gott erschafft. So, ich habe den freien Willen bekommen, auch jetzt noch mich für Christus zu entscheiden oder gegen. Habe auch jetzt noch den freien Willen, Erkenntnis zu bekommen, was böse ist. So, habe jetzt immer noch den freien Willen, so von diesem Baum mich zu nähern, von der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und auch jetzt kommt noch die Versuchung von außen, wie damals Satan kam als Schlange, und gesagt hat, iss, das wird dir gut tun. Besser als all die anderen Früchte. Um mich dem hinzugeben und ungehorsam zu sein. Aber jetzt habe ich auch die Versuchung von innen, nämlich dieser bereits gerichtete und verfallene Mensch, der immer mehr zerfällt und stirbt, dessen Zeit endet. Es lohnt sich, diesen Baum überhaupt nicht mehr zu betrachten, weil wir haben erkannt, dass wir gut und böse sind. So fähig zu allem. Und dass wir fähig sind zum Ungehorsam gegen Gott. Und von daher ist es noch so ein größeres Geheimnis und so ein größeres Schatz, Christus zu betrachten, wie er Gehorsam gelernt hat und Gehorsam geblieben ist, um unsertwillen. Wie er von diesem Baum nicht gegessen hat, als Satan kam und die Früchte gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, wie gut und wie rein. So ein, hör auf Gott anzubeten und genieß diese Welt mit all ihrem Reichtum, ihrer Schönheit, ihren Reizen. So ein, bete mich an. Und du wirst jemand sein hier. Und all deine Lüste wirst du befriedigen können, dafür werde ich sorgen. Aber Christus war gehorsam und hat diesen Baum nicht berührt. Christus ist gut geblieben und hat sich nicht geschämt. Und wie schön ist es, wenn wir uns jetzt entscheiden, und zwar in unserem stinknormalen, kleinen, winzigen Alltag, so zu sagen, ich möchte überhaupt nicht das Böse mehr rausfinden, ich will das Gute. Weil ich möchte ohne Scham sein. Und der Herr, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gottes Schöpfung ist unvollkommen noch. Im Tag 6. So, und Gott guckt auf den Menschen und sagt so, der schafft das nicht alleine. Der Mann braucht Hilfe. Nicht die Frau ist das schwache Geschlecht, sondern der Mann ist das schwache Geschlecht und braucht Hilfe. Und wenn ich uns Männer angucke, dann gilt es auch heute noch. Ne? Wir brauchen Hilfe. Wir sind wie Kinder und werden nicht erwachsen. Wir sind die Unvernunft in Person, selbst wenn wir vernünftige Entscheidungen treffen können. Die Frau ist die Vernunft in unserem Leben, die kommt und uns wirklich hilft, indem sie uns auch mal in den Arsch tritt. Ja. Und selbst wenn du keine Ehefrau hast, weil Gott dir das so jetzt nicht gegeben hat, noch nicht, hast du deine Mutter. Ja. Oder deine Oma. Und ich kann nur sagen, auf die Frau in seinem Leben zu hören, ist Weisheit. Weil du brauchst ihre Weisheit. Ja. Sonst hätte Gott Adam einfach weitermachen lassen. Gesagt, vollkommen. Kein Stress, kein Gezicke, kein Generve, kein Genörgel, kein Krieg. Einfach nur der Adam, der macht. Aber Gott hat gesagt, nee, ist nicht gut. Und am siebten Tag hat er gesagt, das ist sehr gut. Oder am sechsten, am Ende, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Am sechsten. Als Eva dann dabei war. Eine gute Mischung, eine gute Harmonie. Es gibt keinen dümmeren Mann, der eine Hilfe bekommen hat und sie nicht als Hilfe sieht, sondern nur als Anhängsel. Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Also muss schon eine Weile im Garten Eden gelebt haben. Sind schon ein paar Tiere und so weiter. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Ja. Und das muss total frustrierend sein. Ne? So wie du vielleicht Single bist und dich das echt nervt. Ich weiß noch, wie ich Single war und ich habe auf meine Frau gewartet und habe gesagt, so, ich will es nicht alleine nicht hinkriegen, ich will auch nicht alleine sein, ich merke, mir fehlt was und ich will dieses ersetzt haben, ich will Familie. Ne? Ich alleine ist nicht gut, ich will zusammen. Ne? Und ich weiß noch, wie ich auf der Suche war, so wie Adam hier im Garten Eden und der guckt sich jedes einzelne Tier an, das Gott ihm schickt so und benennt das und so, aber kommt immer wieder zu dem Punkt, aber das entspricht mir nicht. Ja. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, wie dann die Affen auf einmal kommen. Ja. Und Adam da sitzt so vom Gorilla oder Schimpansen oder was auch immer und sagt, ja, fünf Finger, fünf Zehen, Mund, Nase, Auge, so ein clever. Das sieht vom Körperbau ein bisschen aus wie ich. Ne? Aber stell dir mal vor, der wäre ungeduldig gewesen, hätte nicht auf Eva gewartet, sondern gesagt, so, das ist meine Frau. Ne? Der wäre am nächsten Tag aufgewacht so und hätte das bereut, und zwar sein Leben lang. Ne? Und so sehe ich das bei vielen im Laufe der Zeit so, die nicht geduldig sind und sich einfach den nächsten Schimpansen nehmen, den sie treffen. Wie zuerst diese Einsamkeit vielleicht ersetzt ist, aber in der Zeit dieses Leben einfach weniger da ist und diese Freude da drin, weil es einfach nicht vollkommen ist. Die Bibel ist da ganz klar, denn es geht hier um einen Ehebund. Meinen Partner zu finden, mit dem ich dann zusammen ein Fleisch werde. Ja. Und dieses Ding ist extrem wichtig. Der wichtigste Bund, den wir Männer und Frauen machen. Zu warten auf den Menschen, der für uns ist. Und ich kenne Männer, die haben erst mit 56 ihre Frau kennengelernt und sind jetzt erst verheiratet. Und lernen als alte Säcke, was es heißt, mit einem Menschen eins zu werden. Ja. Und die Bibel ist da ganz klar. Im 1. oder 2. Korinther steht das: Heirate, wen du willst, aber in Christus. Und ich habe meine Erfahrung gemacht mit vielen Situationen und Menschen in meiner Zeit hier als Hirte und auch damals als Diener der Gemeinde, dass das ein Gesetz ist, das wirklich gilt. Sei nicht zufrieden mit irgendeinem Affen. Oder mit dem, was am nächsten ähnlich ist, nur weil du es jetzt haben kannst. So, Gott, Adam sitzt da und der war traurig. Ne? Und der sagt so, hier ist nichts, was passt, ich bin allein. Alle haben ihr Paar und alle sind fruchtbar und können sich mehren. So, aber ich nicht. Ja. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Die erste Heilung der Bibel, der Menschheit. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Gott kommt hier und klont so den Menschen. Nicht aus Dreck ist die Frau gemacht, sondern aus Fleisch und Blut. Das kannst du sehen. Der Mann, wenn er verwahrlost ist, in allerlei Süchten fällt, so der verwahrlost. Ne? So, das ist dreckig. So, die meisten Frauen bleiben trotzdem, halten sich trotzdem fern vom Dreck und sehen sauber aus. Ne? So, und doch das hier ist ein wunderschönes Bild für Christus hin und uns als neue Schöpfung. Ne? Wir sind nicht mehr dieser alte Adam aus dem alten Adam. Das ist eine Sache, die muss klar sein. So, wir sind aus dem neuen Adam und das ist geistlich. Aus seiner Rippe, aus seinem Fleisch und Blut, aus seinem Leib und seinem Blut heraus sind wir geboren im Glauben. Das ist der Kelch und das Brot, das gebrochen wird und das wir zu uns nehmen, um Jesus zu danken. So, und das ist das, woraus wir Leben bekommen haben, sein Opfer, seine Menschwerdung. Ne? Und genauso ist es hier ein Bild, das Gott schenkt, weil er hätte Adam und Eva auch gleichzeitig machen können. Und Gott der Herr bildete die Rippe und brachte die Frau zu Adam. Und was muss Adam gestaunt haben, oder? So, nach all den Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und was auch immer noch ihm ähnlicher war, so kommt auf einmal dieses wunderschöne Wesen auf ihn zu, das so aussieht wie er. Ne? Und dieser Mensch damals war kein Urzeitmensch oder so, was die Evolution versucht uns zu erklären, sondern die waren intelligent, die konnten benennen, die mussten bebauen, das heißt, die mussten Werkzeuge erschaffen können und hatten Ahnung, wie man das macht. Ne? Die hatten das Know-how, Landwirtschaft zu betreiben und so weiter. Gott hat's ihnen erklärt. Das waren keine affenähnlichen Wesen, die so da saßen, sondern vom ersten Tag an hat Gott mit denen geredet. Und das wird der nächste Text auch zeigen. Und Adam sitzt da und ist total verblüfft und glücklich. Er ist nicht mehr alleine, denn da ist was, was ihm ähnlich ist oder ihm gleich ist. Das, was vollkommen passt. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Oh, die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Das erste prophetische Wort, das von je von einem Menschen kam. Weil da gab es noch keine Mütter. Ne? Und der einzigste Vater war Gott. Aber Adam sieht sie und er fängt an zu dichten und Gott zu preisen und zu loben und ist einfach nur dankbar und gibt Gott damit die Ehre und fängt an prophetisch zu sagen, ein Mann wird seine Mutter und seinen Vater verlassen und seine Frau anhängen. Und so ist es auch bis heute. Die meisten Männer hängen ihre Frau an, nicht andersrum. Ne? Wir werden ein Fleisch sein. Und dieses eine Fleisch, das sieht man am allergrößten in den Kindern, die kommen. Wir werden endlich uns vermehren. Nun, unter meinen Kindern sehe ich die Mischung von Dorits Fleisch und meinem Fleisch. So in einem Körper vereinigt. Und doch so vielfältig unterschiedlich in jedem Kind. Ne? Der Mann kommt und sagt so, auch ich bin jetzt endlich gesegnet und ich darf mich vermehren. So. Und hier ist was echt Wichtiges drin. Wenn ein Mann und eine Frau zusammen heiraten, dann verlassen sie Mutter und Vater. Und das ist eine Sache, darauf habe ich mich immer gefreut. Das hatte ich mir vorher schon genommen, aber war unglücklich. Aber es ist auch viel Weisheit drin, wenn man verheiratet ist, dann muss man selber anfangen, zusammen zu finden, wie erziehe ich Kinder, was ist für uns als Familie wichtig. Da quatschen Mama und Papa gerne rein. Und wissen, wie es läuft und was am besten ist, aber es ist eine Sache, wo man sich als Mensch in diesem Bund halt neu finden muss und selber Mutter und Vater werden muss, die sagen, wo es lang geht. Ne? Das hier ist der erste Bund, den ein Mensch macht. Das ist der Ehebund. Ne? Der heiligste und der wichtigste Bund, den wir machen können, außer dem, dass wir Jesus unser Leben geben und mit ihm diesen Ehebund machen. Und sagen, wir sind jetzt eins. Und du bist der Mann. Und ich folge dir. Und nichts wird uns trennen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist was Gutes zu heiraten. Und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau. Sie schämten sich nicht. Keine perversen Gedanken oder irgendein Gedanke, für den man sich schämen muss. Es war einfach natürlich, nackt zu sein. Aber kaum waren sie Gott ungehorsam und haben von dem Baum gegessen, wurde es zur Scham und sie mussten ihre Scham bedecken. Und ich freue mich darüber. Wenn wieder alles einfach sauber und ordentlich ist. Heute bin ich mit Scham behaftet in vielen Bereichen, gerade mit Nacktheit oder sonst irgendwas, mit dem anderen Geschlecht. Ist eine Sache, die einfach drinne ist. Ich zeige mich meinen Kindern auch nicht nackig und ich will meine Kinder auch nicht nackig sehen. Es ist einfach eine Sache, die halt feststeht. Okay, wenn die Kinder zu klein sind, ist es auch okay, aber selbst meine Kinder, die jetzt älter sind, waren irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, so anklopfen. Ich will nie mehr, dass du mich nackig siehst. Und das finde ich gut. Ja. Aber es war damals einfach so rein und so ordentlich und sauber und so liebevoll. So heilig zwischen Mann und Frau. Ja. Die haben sich vermehrt im Garten Eden oder waren dabei, was auch immer aber es war was Schönes. So was Gott gewollt ist. So nichts Unnatürliches. Und das ist auch eine Sache, die ich mir von Gott wünsche, denn ich war allerlei Perversionen, habe mich allerlei Perversionen hingegeben, bevor ich zu Christus kam und war pornosüchtig und sexsüchtig und ich habe so viele Bilder und Gedanken in mich reingelassen, habe so viele Vorstellungen tiefer und tiefer mir vorgestellt zum Leben gebracht, dass ich nicht mehr leben kann ohne Scham. Dass ich mich schämen würde, mich nackt vor euch zu machen. Wenn ihr alle perversesten Gedanken und Taten kennen würdet, die bei mir waren und sind. Ne? Ich komme nie wieder zurück zu diesem Punkt, wo Nacktheit einfach was Natürliches und Schönes ist, ohne es zu missbrauchen für irgendwas Unnatürliches oder Perverses. Ich muss mich bedecken und ich bin dankbar, dass Gott mich bedeckt. Aber wie sehr sehne ich mich auf den Tag hin, wo das alles verbrannt wird und ich wieder einfach nur da bin, ohne Scham, wo nichts mehr ist, was bedeckt werden muss oder verheimlicht, sondern wo ich frei bin in allem und zum Guten. Das ist eine Sache, warum ich mich auch so sehr freue auf diese neue Himmel und diese neue Erde, auf dieses neue Eden und Garten Eden, auf meine Zeit mit meinem Adam, der im Geist geboren ist, aus dem ich geboren bin, aus dem ich genommen wurde, eine Zeit, wo das einfach das Böse kein Thema mehr sein wird, als ob es nicht da ist. Und die letzte Sache, die hier halt wichtig ist, gerade in Zeiten der Emanzipation, ne, aber weil es hier gerade kommt, will ich es nochmal sagen, der Mann gibt auch seiner Frau den Namen. Also nicht nur den Bäumen und den Pflanzen, den Tieren und Fischen und Vögeln, sondern auch den Menschen. Und er kann sie nennen, wie er will. Und er nennt sie mit seinem Namen. Gleichwertig. Menen. Das ist ein kleines Wortspiel, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber er kommt und er sagt, du bist wie ich. Und ich denke, dieser erste Bund, dieses erste Zusammensein von Mann und Frau waren gleichwertig. Der Mann hatte die Aufgabe, seine Frau zu leiten, und sie zu trösten, und sie zu lernen und auf sie aufzupassen. Aber die Frau hatte die Aufgabe, ihm zu helfen, und der Mann wusste, dass er Hilfe braucht. Ja. Und das ist eine Sache, die hat uns Christus wiedergebracht. Das ist eine Sache, die hat Christus der Welt zurückgebracht. Die Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau, dass es keinen Höhenunterschied gibt. Auch wenn es verschiedene Aufgaben gibt. Aber kein Mensch ist kleiner als der andere. Der Reiche ist nicht mehr als der Arme. Der Intellektuelle nicht mehr als der, der es gern wäre. Der geistige Mensch ist nicht heiliger als sein Bruder daneben. Denn Weisheit kommt und Weisheit geht. Heute sündigst du nicht, morgen fällst du wieder hin. Und heute hast du Glauben der Berge versetzt und morgen ringst du danach und suchst wieder Glauben. Das, was du hast, ist Hoffnung. Weißt du, wir sind unbeständig und werden nie irgendwas erreichen, was Gottgleiches. Und ich denke, und das ist meine persönliche Meinung, so wie ich Offenbarung lese und so weiter, aber auch da gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Ich denke, wir Menschen werden nie Gott gleich sein. Von Ewigkeit zu Ewigkeit auch nicht. Ich glaube, wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Mensch sein. So wie jetzt. Und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott nicht in seiner Komplexität verstehen. Auch wenn Gott in Form von Christus unter uns wohnen wird. So werden wir trotzdem, denke ich, von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott kennenlernen. Mehr und mehr und tiefer. Jeden Tag aufs Neue einen Grund finden, ihn anzubeten, zu preisen und zu loben. Denn Gott ist nicht erschaffen. Und unabhängig von dem Erschaffenen. Aber auch der neue Mensch mit dem neuen Körper und die neue Welt und der neue Himmel wird auch nur was Erschaffenes sein. Und das ist nichts, was Gott ausmacht. Denn Gott ist ohne den Erschaffenen da. Ja, und ich danke dir, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, aber dir immer noch so viel Mühe machst. Dass du gerade baust und erschaffst. Ja, dass du uns den freien Willen gegeben hast und wir nicht sind wie Roboter, die programmiert sind und tun, was du willst. Ich danke dir für diesen Baum der Erkenntnis. Ja, dass du mir erlaubst, ungehorsam zu sein. Auch wenn es dich schmerzt, und das sehen wir im Alten Testament und im Neuen so sehr. Ja, ich danke für den Baum des Lebens und für diesen Strom, der auch aus unserem Herzen gerade fließt. Ja, die Quelle, die nicht erlischt, die immer da ist. Aus der nicht nur wir schöpfen sollen, sondern andere. Ja, dass du heilst. Und wenn ich zu deiner Wahrheit komme, zu deinem Wort, dann finde ich Heilung für meine Seele. Und dann habe ich, um zu heilen, ja, und abzugeben. Ja, diese Frucht, die kommt, wenn man in dir verwurzelt ist. Ja, die nicht nur mich satt macht, sondern viele um mich drumherum. Ja, du hast alles so schön gemacht und wir haben es kaputt gemacht. Wir sind nicht fähig zu herrschen. Bin gleich fertig. Und wir sind nicht fähig, dir ähnlich zu sein, irgendwie im Guten. Und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass auch du einen Bund mit uns gemacht hast, einen Ehebund. Und dass du der sein wirst, der dann herrscht und der dann Chef ist und regiert und vorangeht, der sagt, was richtig ist und was nicht. Und ja, denn wir brauchen Hilfe, egal ob Mann oder Frau. Ich danke, dass du uns Helfer bist. So viel mehr noch als das. Und ich will nicht vergessen, dass ich für dich auch gemacht bin und zu dir hin und ja, dass mein Alltag bestimmt sein sollte von dir und der Gemeinschaft mit dir. Ja, dass da Leben entspringt aus dem Bund, den wir haben. Und Vermehrung. Ich will, dass du die Zeit nutzt, die jetzt noch da ist, ja, dass wir überhaupt den Willen haben, zu arbeiten, zu betrachten, ja, zu benennen. Dass wir bauen, und zwar an der Stelle, wo du bauen möchtest. Ja, dass wir nicht unnötig viel Unkraut mit reinsehen und Gift und Dornen und Disteln. Vater, bitte mach aus uns diesen wunderbaren, sauberen, fruchtbaren Boden, wo deine Wahrheit reinkommt und ja, Frucht bringt. Ich danke für das, was du geschaffen hast, was so wunderbar ist. Viel schöner als diese Welt hier mit allem drum und dran. Ja, und dass du das alles erschaffen hast, obwohl du wusstest, dass das alles für den Tod erschaffen wurde, ja, und fürs Gericht. Ja, bitte lass uns nicht müde werden und gib uns Stärke und Freude einfach für das Leben. Und offenbar du dich. Ja, danke, Herr. Amen.